Ja, Barbara hat es schon gesagt, wir kommen so langsam Richtung Ende unserer Serie zum Heiligen Geist. Ganz das Ende ist es noch nicht. Nächste Woche ist ja Pfingsten, wäre ja irgendwie blöd, vor Pfingsten mit dem Heiligen Geist aufzuhören. Also nächste Woche Pfingsten, das ist so der Schluss dieser Serie. Aber wir haben vor im Gebet, immer vor dem Gottesdienst gibt es ja auch eine Gebetsrunde, immer 20 vor, also herzliche Einladung, das ist offen für alle. Und da hat jemand auch gebetet, ja, dieses Thema des Heiligen Geistes, das ist ja so eine never-ending story. Also es begleitet uns ja immer weiter und immer und immer. Das ist wirklich so und das hat man auch gemerkt an den Fragen, die ihr gestellt habt. Ihr hattet da ja die Möglichkeit, da die einzureichen. Und ich habe mich schweren Herzens entschieden, mich nur auf zwei zu beschränken. Einfach, damit man denen auch ein bisschen Gewicht geben kann und nicht nur einfach zwei Sätze dazu sagt. Aber ja, es gibt durchaus die Möglichkeit für diejenigen, die das interessiert, dass wir da nach dem Gottesdienst vielleicht hier vorne noch zusammensitzen und ein bisschen weiter diskutieren. Weil eben, es ist ein Thema, das immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen aufkommt und das sehr, sehr wichtig ist, das ist sehr, sehr grundlegend. Und ich habe mich jetzt einfach auf diejenigen beschränkt, die am meisten gestellt worden sind, die beiden. Was heute nicht dran kommt, was auch gefragt worden ist, so jetzt so in der Reihenfolge von denen, wie es, ich sage jetzt mal, wie die Fragen gestellt worden sind und wie die Bewertungen waren. Das eine Frage, die hätte ich fast noch reingenommen, und zwar so, wie es gibt diese theologische Position, dass man sagt, die übernatürlichen Gaben, eben so Zungenrede und so weiter, das hat aufgehört. Und zwar eigentlich mit der apostolischen Zeit. Also nachdem, dass die Apostel tot sind oder spätestens seit wir die Bibel als Ganzes haben, gibt es diese Gaben nicht mehr so, in dieser Art und Weise. Ich habe aber gemerkt, da muss ich so viel ausholen, um das zu erklären, woher kommt das überhaupt. Das braucht zu viel Zeit. Ich habe das aber erarbeitet. Also das könnten wir gut nach dem Gottesdienst noch ein bisschen anschauen miteinander. Dann ein Klassiker, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ist das eigentlich genau und warum ist das genau diejenige, die nicht vergeben werden kann? Dann gab es einige verschiedene praktische Fragen, so rund um das Thema Zungenrede, also wie läuft das da genau und wie kann ich das unterscheiden und so weiter, ganz viel. Und dann ein bisschen Trinitätslehre, also da machen wir ein bisschen etwas, das streifen wir heute. Also was ist so die Position des Heiligen Geistes innerhalb dieser Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist. Aber auch da muss man oft ein bisschen ausholen, vor allem wenn man sich dann jetzt nicht so gut auskennt, um was es eigentlich geht. Heute, was wir heute machen, sind zwei Fragen. Und zwar das erste ist so das ganze Thema Gebet zum Heiligen Geist. Also wir sind uns das gewöhnt, oder? Wir beten zum Vater, wir beten zum Sohn und der Heilige Geist, für viele von uns, der ist da irgendwie, der schwirrt auch irgendwie rum, aber was mache ich mit dem? Also darf ich mit dem reden oder nicht? Oder steht er einfach nur daneben? So, das ist die erste Frage, auf die werde ich am Anfang jetzt ein bisschen eingehen. Und die zweite, auch eine sehr, sehr praktische. Wir reden davon, dass der Heilige Geist jetzt da ist und uns anleitet, im Leben drin. Jetzt, wie merke ich das? Wo sehe ich das, dass der Geist wirklich zu mir spricht? Und wo ist es nicht einfach irgendwo meine eigene Fantasie und Vorstellungskraft, die sich da irgendwo etwas Schönes vorstellt? Also das sind so die zwei Fragen, die wir heute behandeln werden. Auch wieder nicht abschließend, sondern ich probiere da ein paar Impulse zu geben, die vielleicht hilfreich sind. Das erste, das Gebet zum Heiligen Geist. Da machen wir ein bisschen Trinitätslehre. Trinität, das lateinische Wort auf Deutsch, Dreieinigkeit, ist die Überzeugung, die christliche Überzeugung, dass Gott ein Gott ist, nicht mehrere, aber in drei Personen existiert. Also es gibt nicht irgendwie drei Götter, sondern einen und trotzdem ist er drei. Also mathematisch funktioniert es nicht. Da könnte man auch, ich habe bei uns im Studium ein ganzes Semester lang gemacht, wo wir uns nur mit dieser Frage beschäftigt haben, wie versteht man das? Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, auch eines, wo man sehr viel drin finden kann. Genau, das war so die Frage, wie sie formuliert ist. Also darf man zu diesem Geist sprechen? Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, dass Gott einer ist und drei gleichzeitig, dann gibt es so ein Prinzip in der Trinitätslehre, in der Dreieinigkeitslehre, dass alles, was man grundsätzlich über Gott aussagen kann, das kann man auch über die einzelnen Personen aussagen. Ich mache ein Beispiel, wo es deutlicher wird. Meistens ist eine dieser drei Personen irgendwo wichtiger für ein bestimmtes Feld oder für ein bestimmtes Thema. Ich nehme das Beispiel der Schöpfung. Wenn man jetzt fragt, wer ist der Schöpfer der Welt, dann sagen wir, Gott hat die Welt geschaffen, ja, aber wer jetzt von den dreien? Oder? Wenn wir jetzt so gut klassisch altkirchliches Bekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis beginnt genau damit, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Klassischerweise wird dem Vater die Schöpfung zugeordnet, oder? Jetzt gehen wir aber mal in die Bibel rein und schauen mal bei Johannes. Was sagt denn da Johannes? Johannes 1, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Man hätte es auch einfacher formulieren können, aber Johannes hat manchmal Freude an solchen Satzkonstruktionen. Es wird ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen weiterliest und merkt, man kann dieses Wort Wort durch Jesus ersetzen. Das ist das, was er meint. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Jesus war im Anfang bei Gott. Alles ist durch Jesus geworden und ohne Jesus wurde nichts was geworden ist. So formuliert es Johannes. Also müsste man die Schöpfung Jesus zuordnen, hier drin, anscheinend. Okay. Wenn man jetzt den klassischen Schöpfungsbericht ganz am Anfang der Bibel anschaut, also wirklich so ganz am Anfang, erstes Kapitel, 1. Mose 1, wenn wir da lesen, da ist es so formuliert. Am Anfang, oder? Man merkt wieder, Johannes hat genau gleich formuliert, wie es am Anfang der Bibel formuliert ist. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Also wenn man jetzt sagt, okay, wer ist denn da jetzt da von diesen drei Personen? Vater, Sohn und Geist? Dann wird nur der Geist erwähnt. Das andere, Gott, ist einfach die allgemeine Bezeichnung. Gott schafft die Welt und die erste Person, die in der Bibel erwähnt wird, ist der Heilige Geist. Nicht der Vater und nicht der Sohn, sondern der Geist. Also der Geist ist irgendwie mit der Schöpfung verbunden, so wenn wir nach 1. Mose gehen. Diese Sicht, die finden wir dann auch später, irgendwo bei dem Psalm. Ich habe jetzt nur eins rausgenommen. Hiob gibt es auch noch ein paar Stellen. Ich habe übrigens einiges mehr noch auf den Predigtunterlagen drauf, wenn ihr da ein bisschen mehr nachforschen wollt. Da in Psalm 104, 29 und 30, da heißt es, verbirgst du, Gott, dein Angesicht, sind sie, die Tiere oder die Schöpfung, verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus. Sie werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Also auch hier, der Geist ist irgendwie beteiligt an der Schöpfung. Hier sieht man, er wird ausgesendet. Also es gibt jemanden, der diesen Geist sendet. Da sagen wir typischerweise, das ist der Vater. Der sendet und dann aber der das dann macht, hier auf dem Boden, das ist dann der Geist. Der Geist ist der das erneuert. Hier praktisch. Also wir sehen, wenn wir so etwas ganz Grundlegendes wie die Schöpfung anschauen, dann merken wir haben da unterschiedliche Personen, die daran beteiligt sind. Vater, Sohn und Geist. Also wenn wir jetzt sagen, diese Welt wurde von Gott erschaffen, dann können wir sagen, diese Welt wurde erschaffen durch den Vater. Das ist die klassische Formulierung und vielleicht biblisch-theologisch gesehen auch die wichtigste Aussage. Die Schöpfung wird dem Vater zugeordnet. Wir können aber auch mit Johannes sagen, die Schöpfung ist das Werk des Sohnes, Jesus Christus. Ohne Jesus wurde nichts geschaffen. Das Gleiche können wir aber auch sagen über den Geist. Ohne den Geist wurde auch nichts geschaffen. Er ist von Anfang an bei der Schöpfung dabei. Jetzt sehen wir da, irgendwo ist der Vater ein bisschen im Vordergrund, der ist da irgendwie wichtig und darum ist das vielleicht auch gut so, wenn wir das so formulieren, aber es ist auch nicht ganz verkehrt, wenn wir die anderen damit einbeziehen. Also nein, umgekehrt, es wäre falsch, wenn wir die anderen ausschließen. Wenn wir sagen, die Schöpfung ist nur das Werk des Vaters und nicht des Sohnes und nicht des Geistes, dann ist das falsch. Sondern die drei gehören zusammen. die erschaffen gemeinsam. Und das könnte man jetzt mit ganz vielen Beispielen machen, das durchspielen und würde genau zu diesem Ergebnis kommen, dass das immer irgendwo zusammengehört. Jetzt kommen wir zum Gebet. Beim Gebet, da finden wir Beispiele noch und nöcher, wenn es um den Vater geht. Vor allem das Alte Testament, oder? Ist natürlich voll, dass es da um den Vater geht. Im Neuen Testament gibt es dann diese Anklänge, dass auch zum Sohn gebetet wird. Und wir haben aber keine biblischen Beispiele, in denen es ganz eindeutig nur um den Geist geht. Also in denen ein Gebet ausformuliert wird zum Heiligen Geist. Es gibt aber auch keine Stellen, die das verbieten. Und da haben wir jetzt genau so ein Problem, das wir ganz oft haben, dass die Bibel ein bestimmtes Thema nicht explizit behandelt. Also es wird nicht explizit gesagt, du darfst nicht zum Heiligen Geist beten. Es wird aber auch nicht gesagt, du musst. Was machen wir jetzt damit? Genau das, was wir jetzt gemacht haben, wir schauen uns den Rest der Bibel an und sagen, ja, wie funktionieren denn diese drei, Vater, Sohn und Geist? Wie funktionieren denn die miteinander? Und dann kommt man eben genau auf dieses Prinzip, was man über Gott als Ganzes aussagen kann, kann man auch über diese drei Personen einzeln aussagen. Jetzt kommen wir wieder zum Gebet, machen wir die Schlaufe zu Ende. Wenn wir sagen, wir beten den Vater an oder wir beten den Sohn an, dann können wir auch sagen, wir beten den Geist an. Also es ist durchaus möglich, den Geist anzubeten, auch wenn wir das vielleicht so nicht als Beispiel in der Bibel drin haben. Auch hier wieder, es gibt bei diesem Thema des Gebets oder der Anbetung auch wieder vielleicht der Vater und der Sohn, die mehr im Vordergrund stehen und der Geist etwas mehr im Hintergrund. Also da, dass wir das wie berücksichtigen. In der Theologie, wenn man da sich ein bisschen eingräbt, so das ganze Thema Gebet, kommt man am Schluss so auf eine Formel. Die ist nicht irgendwie, das ist kein Bibelvers oder so, aber das ist so der Versuch, alles, was man so in der Bibel so rund ums Thema Gebet findet, auf einen Satz zusammenzukürzen, dann ist das, wir beten den Vater an durch seinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist. Also auch da wieder im Gebet, wenn wir im Gebet sind, dann sind wir mit allen drei Personen im Kontakt. Und darum dürfen wir auch alle drei Personen ansprechen. Aber hier auch wieder das Erste oder das Wichtigste hier drin, der Vater steht im Mittelpunkt. Es wird der Vater angebetet durch den Sohn im Heiligen Geist. Das wäre so die, die theologische Kurzformel. Auch da habt ihr einiges noch auf den Predigtunterlagen, Bibelstellen und so, wo ihr das mal anschauen könnt, wie kommt man denn genau auf diese Idee. Für mich ist es darum auch so die Formel, mit der ich bete. Ich bete persönlich eigentlich nie direkt zum, oder sehr selten direkt zum Heiligen Geist. Wenn wenn ich merke, es geht jetzt um ein Thema, wo der Heilige Geist besonders wichtig ist, wo es um etwas geht, wo ich merke, jetzt da trinitätstheologisch geht es wirklich um den Geist und nicht um eine der anderen Personen. Das mache ich aber, weil mich solche Dinge interessieren und ich gerne irgendwo Schubladen dann haben, in denen ich irgendwelche Sachen unterbringe und das zuordne. Aber nicht alle Menschen sind so. Also wenn du sagst, ich komme ganz gut klar, wenn ich einfach mit Jesus rede, dann rede einfach mit Jesus. Gott versteht das. Das ist ja auch etwas Schönes, dass der Geist oder dass Gott als Ganzes nicht darauf angewiesen ist, dass wir immer alles korrekt formulieren. Also im Gebet geht es nicht darum, dass du die richtige Formel gefunden hast, dass du irgendwo sagst, ja genau so, und dann wird Gott handeln. Nein. Also im Römerbrief, Kapitel 8, da sagt es Paulus auch, oder wir wissen eigentlich nicht genau, wie wir beten sollen. Und der Geist Gottes vertritt uns im Gebet. Der Geist ist es, der es übersetzt, der sozusagen die Sprache Gottes spricht, aber weil er auch in uns lebt, auch die menschliche Sprache versteht. Also am Schluss wird jedes Gebet aus einer menschlichen Sprache in eine göttliche Sprache übersetzt. Und der Geist ist es, der uns vertritt. Also da dürfen wir, glaube ich, auch ein bisschen mit einer gewissen Entspanntheit dran gehen und zu sagen, im Gebet, da können wir mit dem Vater reden, wir können mit dem Sohn reden, wir können mit dem Geist reden. Und da auch, oder? Je mehr wir, glaube ich, die Bibel lesen, können wir auch eintauchen in biblische Beispiele. In die Psalmen oder auch im Neuen Testament gibt es einige gute Beispiele, die uns anleiten können, wie wir beten können. Das mal so weit. Vielleicht diejenigen, die das noch ein bisschen mehr interessiert, wie ist so das Verhältnis von Jesus zum Heiligen Geist. Felix hat da am 8. März eine Predigt dazu gehalten, da ging es um die Taufe von Jesus und da das Verhältnis von Jesus zum Heiligen Geist. Vielleicht lohnt sich das auch nochmal, da nochmal reinzuhören. Nun kommen wir zum zweiten Thema von heute, die Leitung durch den Heiligen Geist. Diese Frage ist mehrfach in unterschiedlicher Art und Weise gestellt worden. Hier habe ich einfach ein Exemplar oder eine Art, wie das hier formuliert worden ist. Also wie kann ich mir sicher sein, dass ein Eindruck oder Gedanke wirklich vom Heiligen Geist ist und nicht bloß aus meiner eigenen Wunschkiste stammt? Ich finde diese Wunschkiste finde ich einen schönen Begriff. Also wie weiß ich, dass ich mir das nicht einfach nur selbst eingebildet habe und sage, ja, ich finde das jetzt einfach toll und ich klebt da dann einfach den Kleber Gott drauf und sagt dann, ja, Gott hat gesagt, oder? Das kann passieren. Und die Geschichte der Menschen ist voll mit solchen Geschichten. Und vermutlich ist auch dein Leben voll mit solchen Geschichten, in denen du vielleicht deine Wünsche höher oder falsch verstanden hast und dann gedacht hast, da redet Gott mit dir. Das kann passieren. Und ich muss dich heute enttäuschen, es wird keine abschließende Formel geben, nicht so schön wie jetzt bei der Gebetslehre, wo ich dir sagen kann, genauso musst du es machen und das ist dann fehlerfrei und es funktioniert. Und es geht darum, nicht fehlerfrei, weil es eine Beziehung ist. Also das ist etwas, was wir in so unserem freikirchlichen Bereich, Setting immer wieder betonen. Beim Glauben geht es um eine Beziehung. Glaube an Gott bedeutet nicht einfach nur, dass ich irgendwo hinter bestimmte Glaubenssätze einen Haken mache und sage, ja, ich glaube an den Vater, ich glaube an den Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an die Unfehlbarkeit der Bibel. Das ist eine Nebensache. Das eigentlich Wichtige beim Glauben ist die Beziehung zu diesem Gott. Und das könnt ihr im Alltag immer schön austesten. Beziehungen sind selten perfekt, selten bis nie, sondern da gibt es Missverständnisse. Es gibt Dinge, wo man mit Familienmitgliedern, mit Arbeitskollegen, mit Freunden oder so, man spricht miteinander und am Schluss merkt man, man hat sich nicht verstanden. Man spricht die gleiche Sprache, aber man hat sich nicht verstanden, oder? Und hoffentlich macht ihr alle die Erfahrung, dass je mehr Zeit ihr mit jemandem verbringt, desto besser versteht ihr diese Person. Desto eher könnt ihr sicher sein, dass ihr es richtig verstanden habt, was diese andere Person meint. Also ich sehe so ein paar Ehepaare lächeln, also da gibt es anscheinend ein paar Geschichten dazu. Für diejenigen, die nicht verheiratet sind, fragt mal die Ehepaare nach solchen Beispielen. Ich kann euch garantieren, alle können euch solche Geschichten erzählen. Das ist einfach, das gehört zu einer Beziehung dazu. Und das ist beim Heiligen Geist oder bei Gott als Ganzem nicht anders. Wenn wir mit Gott in einer Beziehung stehen, dann müssen wir diese Beziehung auch lernen. Wir müssen lernen zu hören, was Gott sagt und was Gott meint. Das ist ja in den menschlichen Beziehungen oft das Problem. Man sagt etwas und meint noch etwas mehr, oder? Und man müsste beides mithören. Und das ist hier auch der Fall. Wir müssen auch lernen zu hören, was meint denn Gott? Was will er? Und es gibt so ein paar Hilfestellungen, ein paar Faustregeln, die irgendwo hoffentlich helfen, dass man nicht wirklich so ganz grob irgendwo ins Abseits läuft. Aber am Schluss geht es darum, immer wieder mit dem Geist auch unterwegs zu sein, da Gott auch zu fragen, Gott, was willst du denn von mir? So diese Kriterien, ich habe euch die mitgebracht, ich habe die letzte Woche auch schon angesprochen. Das sind, für mich sind so diese drei, das sind die wichtigsten. Man könnte vielleicht noch ein bisschen was anderes auch noch anfügen. Aber so einfach, das wären so drei, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Erstens, wenn du einen Eindruck hast und du das Gefühl hast, Gott sagt, tu das und das, dann kannst du dich fragen, ja, was passiert denn dann? Wird durch das Jesus verherrlicht oder nicht? Wird Jesus groß oder klein? Man könnte dort auch noch fragen, was macht es für dich? Also bringt es dich Jesus näher oder bringt es dich weg von Jesus? Ja. Und wenn du merkst, ja, nein, wenn ich das jetzt mache, das bringt mich irgendwie weg, das lenkt mich irgendwie ab von dem, um was es wirklich geht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das kein Eindruck des Heiligen Geistes gewesen ist, sondern vielleicht eben aus deiner eigenen Wunschkiste gekommen ist. So, das wäre so ein Kriterium. Es basiert auf Johannes 1, vom ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Dort sagt Johannes eigentlich, es gibt, wenn der Heilige Geist spricht, dann wird Jesus Christus bekannt. Und wenn es irgendein anderer Geist ist, dann wird Jesus Christus nicht bekannt als der Herr der Welt. Also er wird auch sichtbar da drin. Also das ist so ein Kriterium. Das zweite ist, da ging es vor ein paar Wochen schon darum, wem dient denn das? Der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Das heißt, wenn der Heilige Geist irgendwo etwas tut in unserem Leben, dann hat es oft auch mit anderen Menschen zu tun. Und dann ist die Frage, ja, wer profitiert denn davon, wenn ich das jetzt so mache? Profitiere einfach nur ich? Oder ist das etwas, wo irgendwo die ganze Gemeinde oder die ganze Menschheit, okay, das ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber wo auch andere Menschen dabei profitieren, oder? Das dritte ist, welche Früchte produziert das? Also was macht es mit mir? Also wenn ich jetzt diesen Weg einschlage, was entsteht dann in meinem Leben? Werde ich ein geduldigerer Mensch? Werde ich ein freundlicherer Mensch? Werde ich ein liebevollerer Mensch? Werde ich mehr Selbstbeherrschung entwickeln? Wenn diese Dinge da sind, oder du sagst, ja, ich glaube, das wird entstehen, dann ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit groß, dass das etwas ist, was der Heilige Geist gibt. Wenn du aber merkst, wenn ich diesen Weg einschlage, dann drehe ich mich mehr um mich selbst, ich werde egoistischer, ich werde vielleicht auch aufgeblasener, ich werde stolz, dann ist das kein guter Weg. Jetzt, oder das sind natürlich schöne Prinzipien. Das Problem ist, dass wir etwas abschätzen müssen, was in der Zukunft liegt. Oder? Gott spricht zu dir und zu mir, hoffentlich, und dann denkst du, okay, lasse ich mich jetzt auf das ein, was Gott gesagt hat. Dann musst du ja abschätzen, was passiert denn in Zukunft. Und genau das können wir Menschen nicht. Oder nur sehr, sehr beschränkt. Wir können nicht genau sehen, was in Zukunft passiert. Was wir aber können, ist, wir können die Gegenwart und die Vergangenheit beurteilen. Und ich glaube, das ist darum wichtig, wenn du so einen Eindruck hast und denkst, ja, Gott hat zu mir geredet, dann lauf nicht nur einfach weiter, sondern werte das auch aus. Also schau in deinem Leben, was ist denn dann passiert? Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir lernen. Also wenn du etwas hörst und dann handelst und dann merkst, oh, das war nicht gut, dann auch zurückzufragen, ja, wo ist es denn gescheitert? Also habe ich diese Kriterien nicht richtig angeschaut oder habe ich etwas übersehen oder wie auch immer? Und ich glaube, dort gibt es diese Möglichkeit zu lernen, wie der Geist in deinem Leben spricht. Es gibt die Möglichkeit, dass du hörst, in einer Art und Weise, wie Gott eben mit dir spricht und nicht mit den Leuten links und rechts. Es hilft manchmal auch ein bisschen auszutauschen, zu sagen, du, wie hörst du eigentlich Gott, wie verstehst du das? Wir haben da vor über einem Jahr war die Jahreslosung, dass man alles prüfen soll und das Gute behalten. Oder? Und da hatten wir diese Grafik dabei, den Lernkreis, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich finde den sehr praktisch, gerade für diese Themen, weil es genau darum geht. Oder man startet oben bei diesem Kreis, ganz oben, und dann merkt man irgendwie, es passiert etwas. Und es ist so die Frage, hat jetzt Gott zu mir gesprochen oder nicht? Also will Gott etwas von mir? Und Schritt 1 da drin ist, das mal festhalten. Also schreib es auf oder mach dir eine Sprachmemo oder wie auch immer. Also halte es mal fest, damit, wenn du später darauf zurückkommst, du eine Möglichkeit hast, dich zu erinnern. Oder? Wir Menschen sind unglaublich vergesslich, was solche Dinge angeht. Darum einfach mal festhalten. Das zweite ist interpretieren. Was bedeutet das für mich? Also was habe ich jetzt das Gefühl, was ich jetzt da machen sollte oder was soll das für mich? Das dritte ist, ich komme in Kontakt mit anderen. Ich diskutiere das. Also ich spreche mit anderen darüber, wie das, ob das jetzt irgendwie schlau ist oder wie das weitergehen soll. Also für mich war letzten Sonntag war so ein schöner Moment. Wir hatten diejenigen, die da waren, wir hatten diese Gebetszeit, wo wir miteinander und füreinander gebetet haben. Und ich habe auf die Uhr geschaut und gesehen, oh, wir sind ziemlich in Verzug, und habe dann da zur Band gesagt, wir könnten weitermachen. So. Und dann schaut mich Margit an und sagt, bist du jetzt vom Heiligen Geist geleitet? Ich habe das Gefühl, diese Zeit sollte noch länger sein. Und da habe ich gemerkt, ich habe nur auf den Zeitplan geschaut. Ich habe nicht Gott gefragt, sollen wir weitermachen oder nicht. Und ich war froh um diese Korrektur, weil es mir geholfen hat, weil ich gemerkt habe, ja, es stimmt. Ich habe einfach nur den Zeitplan angeschaut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns helfen kann, in so ganz kleinen Situationen, aber auch in größeren Situationen, dass wir einfach jemanden mit einbeziehen in unsere Gedanken. Schritt 3 wäre planen, also was mache ich jetzt konkret? Der 5. Schritt, ich mache mich verbindlich. Das ist derjenige, der oft am meisten Überwindung kostet. Es bedeutet, dass ich irgendjemandem davon erzähle und sage, ich mache das. Weil es sind schon viele, 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 viele gute Pläne sind im Hinterkopf gestorben. Sobald sie aber zum Mund rauskommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben, um einiges höher. Einfach mit jemandem, wo du das Vertrauen hast, da mal sagen, ich habe mir vorgenommen, das und das bis dann und dann zu tun. Vielleicht auch fragen, kannst du dafür beten, dass das gelingt, oder kannst du vielleicht nachfragen, wie es mir dabei geht oder so. Wir sind Gemeinschaftswesen, wir gehören zusammen. Und dann letzter Schritt, handeln, und dann können wir wieder vorne anfangen, also wieder auswerten. Was ist denn jetzt passiert bei dem, was ich gemacht habe? Also ich hatte einen Eindruck von Gott, bin diese ganzen Schritte durchgegangen, habe dann gehandelt. Entspricht jetzt dieses Resultat, was ich jetzt erlebt habe, dem Eindruck, den ich am Anfang gehabt habe oder nicht? Also gibt es da eine Übereinstimmung? Und wenn es eine Übereinstimmung gibt, sehr gut, Grund zu feiern und sich zu merken, so spricht der Heilige Geist. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, dann mal hinschauen, warum denn nicht? Vielleicht hast du richtig hingehört, vielleicht hast du auch das Richtige gemacht, aber einfach dein Umfeld, du bist ja nicht alleine auf dieser Welt, sondern es gibt ganz viele Faktoren, die da auch noch mitspielen. Vielleicht liegt es nicht an dir und nicht am Geist. Das kann sein. Vielleicht liegt es aber an dir, dass du etwas falsch verstanden hast und eben irgendwo deine eigenen Wünsche und Träume und Sehnsüchte mehr mitgespielt haben, als irgendwo dein Ohr, das auf Jesus gehört hat. Und ich glaube, auch das ist gut, das zu lernen, das zu sehen und zu sagen, ah, ich habe jetzt gesehen, wie der Geist nicht spricht, sondern ich habe gesehen, wie meine eigenen Wünsche aussehen, wie meine eigenen Gedanken aussehen. Und wenn wir das genug lange machen, dann, glaube ich, gibt es mehr und mehr Menschen, die von sich sagen können, ja, ich weiß, wie Gott in meinem Leben spricht und ich kann mit einer sehr großen Sicherheit mit relativ wenig Aufwand Entscheidungen treffen. Aber es ist etwas, was wir üben müssen. Genau, wir schließen diese Zeit hier dieser Predigt ab jetzt. Wie gesagt, es ist einfach jetzt dieses Ende dieser zwei Fragen. Wir bleiben dran bei diesem Thema des Heiligen Geistes. Also das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir da weiter mit diesem guten Gott unterwegs sein können, der seinen Geist gibt in unsere Gemeinschaft hinein. Da bin ich überzeugt. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Guter Gott, wir danken dir, dass du deinen Geist sendest. Und dass du, Heiliger Geist, so vieles bewirkst in unserer Mitte. Dass du Leben schenkst. Leben in allen Dimensionen. Und wir bitten dich, dass wir deine Stimme noch genauer hören können. Dass wir genauer verstehen, was du tun willst in dieser Welt. Amen.